Wir wollen beten. Jesus Christus, wir danken dir, weil du lebst und weil du nach deiner Verheißung hier gegenwärtig bist. Wir danken dir, dass du eine ewig gültige Erlösung erfunden hast und hast dich zur Rechten gesetzt, der Majestät. Wir danken dir, dass dein Sieg sich auswirkt und wir teilhaben dürfen an deiner Überwinderkraft. In unserem eigenen Leben, in unseren Diensten, in der ganzen Gemeinde. So danken wir dir, Herr, für dein Wort, welches uns große Kraft gibt. Amen. Der Text für die heutige Bibelstunde steht im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 4 und 5. 1. Johannes 5, Vers 4 und 5. Alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der da glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Wir finden in diesem Text dreimal den Begriff, der die Welt überwunden hat oder die Welt überwindet. Und da klingelt natürlich das Telefon bei all denen, die bibelfest sind, dass Jesus selber sagte, in mir habt ihr Frieden, in der Welt werdet ihr in die Zange genommen, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das heißt, diese Worte, die im Johannesbrief stehen, sind eine Weiterführung des Wortes Jesu Christi, der den Sieg bereits errungen hat. Wenn wir irgendeinen Anteil haben an der Überwindung der Welt, dann eben nur aufgrund des Sieges Jesu Christi. Mit anderen Worten, das Eigenartige ist, dass Jesus nicht sagte am letzten Abend vor seiner Kreuzigung, ich werde die Welt überwinden, wenn ich am Kreuze sterbe, sondern er sagte, ich habe die Welt überwunden. Aber er hatte sie doch noch nicht überwunden. Er hatte weder Satan besiegt, noch den Tod besiegt, noch uns mit Gott versöhnt. Wie konnte er schon im Perfekt reden? Entweder hat er das im Glauben vorausgesagt als eine ganz gewisse Tatsache, an der nicht zu rütteln oder zu schütteln ist, oder aber hat er bereits die Welt in sich selbst überwunden. Denn Jesus hat ja die Sünde der ganzen Welt auf sich genommen, unsere Sünden und die Sünden der Moslems und der Juden und der Hindus und blieb heilig. Er hat die Welt in sich überwunden, trotz aller Versuchung und trotz aller Anläufe Satans. Er blieb heilig bis zum Schluss. So ist die Überwindung im gesamten Leben Jesu geschehen und vollendet worden am Kreuz, als er rief, es ist vollbracht. Das wirft ein Licht auf diese Verse im 1. Johannesbrief. Dort heißt es nämlich ein ganz gewaltiges Wort, alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Ich weiß nicht, wer von Ihnen von Gott geboren ist. Aber wenn Sie wiedergeboren sind, wissen Sie es. Und wenn Sie es noch nicht sind, dann bitte fangen Sie doch an, darum zu beten, dass Ihnen dieser Vers geschenkt wird als eine existenzielle Erfahrung. Alles, was von Gott geboren ist, das heißt, Gott ist unser Vater. Nicht nur im juristischen Sinne, dass er uns adoptiert hat, sondern auch im geistlichen Sinne, dass er uns seine Erbanlagen schenkt, seinen Geist. Nicht wir können die Welt überwinden, nicht einmal uns selber, nicht mal unseren Zorn und unsere Versuchungen, aber das, was uns von Gott gegeben ist, überwindet. Und um dieses Wort geht's. Wir sollen nicht leben, wie wir wollen. Wir sollen nicht uns selbst finden oder uns selbst verwirklichen, sondern wir sollen überwinden lernen. Es gibt kein billigeres Christentum. Und deshalb steht hier in diesem kleinen Text dreimal der Begriff vom die Welt überwinden. Das kann keiner von uns. Aber wenn wir von Gott geboren sind, bekommen wir die Erkenntnis unserer Sünde und lernen, Beichte zu tun und empfangen die Reinigung durch das Blut Jesu Christi und empfangen die Kraft des Heiligen Geistes. Das sind Überwindungskräfte. Unser Ich muss überwunden werden. Es geht um den neuen Menschen. Ich weiß nicht, ob Sie es gelesen oder gehört haben, aber Brezhnev, der Präsident von Russland, sagte einmal den Satz: Der Sozialismus oder Kommunismus ist gut, bloß der sozialistische Mensch ist noch nicht geboren worden. Die Menschen sind nicht in der Lage, den Kommunismus zu leben. Wir müssen den neuen kommunistischen Menschen schaffen. Richtig hat er. Das wird keiner schaffen, einen Idealkommunismus zu leben. Es sei denn, er sei von Gott geboren, dass er die Liebe hat und teilt und wirklich seine Feinde liebt. Von daher hat dieser Text eine gewaltige Verheißung, dass neue Menschen, eine neue Art von Menschen geschaffen wird. Eine Art, wo Gott Mensch wird durch sein Wort in neuer Weise. Ich entsinne mich, wir haben eine ausgedehnte Schriften- und Radiomission und bekommen immer wieder Briefe. Eine Lehrerin schrieb: Was habt ihr mit diesem borstigen, widerspenstigen jungen Mann gemacht? Der war mir immer eine Anfechtung in der Schule. Seit einem halben Jahr ist er vernünftig geworden und beeinflusst die anderen sehr positiv. Ich habe ihn gebeten, mir die Bücher zu geben, die er liest. Und ich muss sagen, da steckt irgendetwas drin. Was habt ihr denn anzubieten, das die Menschen verändert? Wir haben gar nichts außer das Wort Gottes, das Evangelium und Jesus Christus. Denn das ist der nächste Satz. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Zunächst einmal wird die Welt in uns überwunden, denn wir haben der Welt nichts zu geben, wenn wir das nicht selber erfahren haben. Und hier heißt es, dass zuerst durch den Glauben, nicht durch das Gefühl oder die Erfahrung allein, sondern durch das Festhalten an den Verheißungen des Vaters uns der Sieg gegeben wird. Luther sagte, wir müssen mit den Verheißungen Gottes rechnen wie mit Zahlen beim Kaufmann. Und das ist die Frage, ob wir noch die Verheißungen Gottes kennen. Allein im Alten Testament sind 333 Verheißungen, die im Neuen Testament erfüllt worden sind. Wenn Sie Zeit haben, probieren Sie mal zusammenzuzählen, wie viel Sie auswendig wissen. Wir haben kein großes Bibelwissen mehr. Wir müssten diese Verheißungen Gottes auswendig lernen und sie uns an die Wand schreiben oder ins Herz schreiben, um darauf aufbauen zu können. Denn darin liegen die Kräfte des Sieges. Und zwar heißt es, der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Sie wissen ja, wir waren ja jetzt gerade im 500. Jahrestag des Todes Luthers, dass Luther durch das Wort zum Glauben gekommen ist, der Gerechte wird seines Glaubens leben, im Römerbrief Kapitel 1, Vers 17. Der Gerechtgewordene durch das Blut Jesu Christi ist nicht versichert, dass er jetzt einfach sorglos losgehen könnte, sondern wird von einer Glaubensprobe in die andere genommen, so dass es wirklich heißt, von seinem Glauben lebt der Gerechtgewordene. Das heißt, durch den Glauben bekommen wir Siege. Wir hängen uns an den lebendigen Gott und lassen ihn nicht. Er segne uns und diejenigen, für die wir beten. Wer ist aber der, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der da glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Dieser Satz bedeutet für uns Christen nicht mehr viel, denn von Kindergarten auf haben wir gelernt, Jesus ist der Sohn Gottes. Sobald Sie aber mit Juden und mit Moslems zusammenkommen, wird dieser Satz elektrisch. Kann Gott einen Sohn haben? Gott hat doch keine Frau. Das ist doch nicht möglich. Wer sagt, Gott hat einen Sohn, begeht islamisch gesehen Blasphemie und wird jüdisch gesehen ausgeschlossen vom Immigrationsrecht. Wer sagt, Jesus ist Gottes Sohn, begeht die größte Lästerung, die er je sprechen kann, eine Sünde, die nie mehr vergeben wird. Wenn aber hier gesagt wird, wer ist aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist, dann heißt das, der Glaube verbindet uns mit Jesus in einem neuen, ewigen Bund. In der arabischen Sprache kann man das Wort Glauben kaum alleine sagen. Man glaubt nicht, sondern man glaubt immer an etwas. Dieses Wörtlein an ist der entscheidende Punkt des Glaubens. An was glaubst du? Denn dieses Wörtlein an heißt, ich gelobe mich diesem an. Wir gehören zusammen, wir bilden eine Einheit, wir sind in einem Bund zusammengebunden und die Kraft dessen, der an mich glaubt, ist meine Kraft geworden und seine Ehre und sein Recht und seine Kapazität ist meine Ehre, mein Recht und meine Kapazität geworden. Deshalb ist das so entscheidend, dass die Vollmacht des Sohnes Gottes sich in dem auswirkt, der an ihn glaubt, weil er sich an den Sohn Gottes gebunden hat. Aber wer ist Jesus? Das Johannesevangelium sagt es uns im Anfang, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Dieser Gedanke vom Lamm Gottes ist vielleicht wieder nötig, um zu begreifen, was Jesus getan hat. Er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an und ward gehorsam bis zum Tod und zum Tod am Kreuz. Es geht um diese Linie, dass wir durch das zusammengebunden werden mit Jesu wieder lernen, nicht ein bequemes Leben zu leben, nicht ein Leben des Genusses und der Selbstverwirklichung oder der Selbstfindung, nicht, dass wir reisen und tun und machen, was wir gerne wollen und träumen, sondern dass wir lernen, wie Jesus, uns selbst zu verleugnen, dass wir kleiner werden, damit er größer werden kann, damit der Geist des Lammes Gottes in uns Gestalt gewinnt. Das heißt, wer von Gott geboren wird, bekommt einen neuen Charakter. Er wird ein anderer Mensch, ein anderer Geist kommt herein, er lebt nicht mehr für sich selber. Er steht nicht im ewigen Karussell und dreht sich ständig um sich selber. Dieses Karussell wird zerschlagen und wir werden befreit zum Dienst für andere. Der Geist Jesu Christi treibt uns in die Nachfolge, dass wir tatsächlich dem Lamme nachfolgen und erfahren, was es heißt, derjenigen, der sich selbst verleugnet und mit Jesus geht, der bekommt Vollmacht zum Dienst im Hause, in der Schule, in der Arbeit oder wo immer er ist. Es gibt keine andere Überwindung in der Welt, außer wenn wir selber überwunden werden. Deshalb möchte ich diese Einleitung abschließen mit einem Beispiel. Sie wissen ja, wenn Sie Autofahrer sind, dass eine Zeit lang bei verschiedenen Benzingesellschaften das Thema angeschlagen war, pack den Tiger in den Tank. Ich würde sagen, pack den Tiger aus deinem Herzen raus, der immer wieder an die Gitterstäbe des Gesetzes kommt und knurrt, weil er heraus will, und pack das Lamm ein. Wir brauchen nicht eigene Energie, sondern wir brauchen die Energie des Lammes Gottes, dass wir in das Bild Jesu Christi verwandelt werden und opferbereit werden. Liebe ist nicht Emotion. Liebe bedeutet, dass man bereit ist, für den anderen zu leiden und wenn es sein muss, zu sterben. Deshalb heißt es, wer aber ist der, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der da glaubt, dass Jesus, der Sohn Gottes, das Lamm Gottes ist. Ich wünsche jedem von uns, dass er ein an Jesus gebundener bleibt und die Gestalt und der Geist Jesu in ihm zur vollen Auswirkung kommt. Das ist der Sieg Jesu Christi in uns. Aber es gibt auch einen Sieg Jesu Christi durch uns. Und es ist mein Vorrecht, von der evangelischen Karmelmission her zu berichten, was Jesus heute in der Welt der Muslims tut. Die Christen, die sich immer noch Christen nennen oder wieder Christen nennen, haben eine Zahl, die bei 1.800.000.000 liegt. Plus, minus, niemand weiß es genau. Das sind zum größten Teil Namenschristen, aber sie ehren immer noch Jesus, indem sie den Namen Christi als ihre Konfession angeben. Die Muslims sind in der Zwischenzeit auf 1.200.000.000 angestiegen. Das heißt, wenn die Christen etwa ein Drittel der Weltbevölkerung ausmachen, sind die Moslems heute bereits ein Fünftel. Jeder fünfte Mensch ist ein Moslem geworden. Und deshalb sollten wir in Deutschland uns bewusster auf die Moslems einstellen. In Besonderheit, weil die Moslems sich schneller vermehren als die Christen. Die Christen haben eine intensivere Mission als die Moslems und auch eine erfolgreichere Mission, Gott sei Dank. Was man in China sieht, in Indonesien, in Westafrika, ist beschämend. Unwahrscheinliche Dynamik des Wortes Gottes und des Geistes Gottes. Einige Beispiele. In China waren 1947 noch irgendwie 1 Million Christen bekannt oder vermutet worden. Heute spricht man von 50 bis 60 Millionen. Das heißt, diese 1 Million, trotz dem Druck, hat jedes Jahr 1 Million dazu gewonnen. Trauen Sie das der Christenheit in Deutschland zu, dass jedes Jahr 1 Million neu evangelisiert wird und wir sind in der Freiheit und nicht im Druck. Natürlich sind wir im Wohlstand und das ist noch gefährlicher wie Druck. Aber der lebendige Jesus kann wirken, wenn man ihm vertraut. Denn darum geht es, dass durch den Glauben der Sieg in die Welt hineingetragen wird. Oder in Westafrika. Und Ostafrika ist ziemlich gleich. Und dort war ja besonders der Missionar Krapf aus deren Dingen, der dort wirksam war. Dort waren vor 100 Jahren nur etwa 100.000 Christen in Ostafrika und in Westafrika. Heute sind das in Nigerien allein 50 Millionen. Das heißt, in nur 100 Jahren ist die Hälfte Ost- und Westafrikas christianisiert worden. Haben wir dieses Vertrauen in Jesus, dass er die Hälfte unseres Volkes wieder zum Glauben bringt? Oder sind wir ein pessimistisches Christentum geworden? Es geht um Sieg. Es geht nicht um Niederlage. Es geht nicht um ein langsames Absacken. Es geht um ein Vorwärtsdringen Jesu Christi. Jesus lebt. Jesus hat das Heil der Welt vollbracht. Die Frage ist nur, ob wir endlich bereit sind, mit unserem Glauben mitzuwirken, dass seine Kraft in aller Schwachheit mächtig wird. Insofern möchte ich sagen, die christliche Mission ist immens stark. Und wir wollen Jesus ehren und ihm dafür danken. Aber die Moslems sind schneller. Warum? Sie haben einen größeren Geburtenüberschuss. Moslems haben das Recht, 1, 2, 3, 4 Frauen zu haben. Und wer viele Söhne zur Welt bringt, der hat eine größere Chance, ins Paradies zu gehen. Deshalb will jeder Moslems möglichst viele Söhne zeugen. Und das Ergebnis ist, die Moslems verdoppeln sich gegenwärtig in 27 Jahren, während die Christen sich in 54 Jahren verdoppeln. Das heißt, die Geschwindigkeit der Moslems in der Verdoppelung ist doppelt so groß wie die der Christen. Und was wir heute an Islam haben, ist nicht mehr der Islam von morgen. Wir sollten darüber nachdenken, um zu begreifen, was das bedeutet. Unabhängig davon, aber haben wir als evangelische Karmelmission ein Zeugnis weiterzugeben. Wir konnten beobachten, was Jesus in den letzten 40 Jahren unter den Moslems getan hat. Während vor 40 Jahren nur einzelne Moslems es wagten, Christen zu werden, und jeder Konvertit wie ein Wunder herumgereicht und angestaunt wurde, gibt es heute Dutzende, Hunderte ganze Konvertitengemeinden in Bangladesch, in Kasachstan, in Usbekistan, in Kirgisistan, in Aserbaidschan, genau dasselbe in Ghana, in Marokko und in anderen Ländern. Das heißt, die Moschee, die Wände der Moschee haben Risse bekommen. Moslems kommen zu Christus heute, einzelne, Dutzende, Hunderte. Dabei wird viel gelitten. Denn das islamische Gesetz verlangt, dass jeder Muslim, der Christ wird, getötet wird. Nun, nicht alle Konvertiten werden getötet, weil etwa 2/3, wenn nicht 3/4 aller Muslims liberal sind. Das bedeutet, dass nur ein Viertel der Moslems, die zu Christus übertreten, verfolgt werden. Allerdings dieses Viertel erleidet Verfolgung und Folterung und bisweilen Tod. Ich denke an einen jungen Mann, der ein islamischer Volltheologe war in Kairo und eingesperrt wurde, weil er zu aktiv missionierte. Und sie haben ihn mit Füßen an die Decke gebunden und erbarmungslos geschlagen, dass er das islamische Glaubensbekenntnis wieder sagen sollte. Er sagte nur eines: Ich liebe Jesus, ich liebe Jesus, ich liebe Jesus, bis er bewusstlos war. Was würde aus unserem Mund herauskommen, wenn wir so in der Folter wären? Das ist das innerste Glaubensbekenntnis, das einer sagen kann und sagt, wenn es wirklich da ist. Da ist in ihm etwas überwunden worden. Der Sieg, der die Welt überwindet, hat in ihm angefangen. Er hatte ein Zeugnis des Heiligen Geistes, auch unter Tränen. Oder derjenige, ein Metzgermeister, der eingesperrt wurde, von seiner Familie verlassen, von seiner Familie verraten, von seiner Frau geschieden. Er wurde krank im Gefängnis. Die Mitgefangenen sagten dem Gefängniswärter: Guck nach dem Mann, sonst stirbt er dir noch weg. Und der kam zu ihm und sagte: Ja, wir möchten dich helfen, wir könnten dich ohne weiteres in das Gefängniskrankenhaus tun. Bekenne doch den islamischen Glauben. Und er antwortete ihm nur mit dem Vater unser, worauf der Gefängniswärter im Zorn ihn liegen ließ. Und als er im Sterben lag, haben die Gefangenen wieder geschickt und gesagt: Pass auf, du kriegst nachher Schwierigkeiten, guck nach dem Mann jetzt. Und der Gefängnischef kam noch einmal rein, sagte: Los, Eschat, das heißt, bekenne deinen Glauben. Und er sagte: Unser Vater im Himmel, und starb. Das heißt, sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Das ist, was wir heute in vielen Ecken der islamischen Welt sehen, dass Jesus tatsächlich in einigen, die von Gott geboren worden sind, Überwindungskraft gegeben hat. Überwindungskraft, die die Treue hält bis zum Ende. Und das ist das Zeugnis der Karmelmission. Es sind nicht mehr bloß Einzelne, es sind Hunderte, und wenn man auf die gesamte islamische Welt schaut, vielleicht 10.000, die in der Zwischenzeit bewusst zu Jesus übergetreten sind. Übrigens am Rande bemerkt, dasselbe geschieht unter den Juden heute. In Israel sind es ja bekanntlich 3.000 Judenchristen, und die Juden für Jesus-Bewegung bekennt, dass etwa 60.000 Judenchristen geworden sind. Und insofern ist auch dort jetzt eine Bewegung zu Jesus geschehen, was die Gegenbewegung der orthodoxen Juden mit sich brachte, dass das Anti-Immigrationsgesetz an einem Weihnachtstag beschlossen wurde, dass jeder Jude, der Jesus liebt oder Jesus bekennt oder positiv über Jesus redet, er sei der Messias, nicht mehr nach Israel einwandern kann oder aber das israelische Bürgerrecht verlieren kann. Wir sollten etwas nüchterner werden mit unserem Philosemitismus und erkennen, dass der Geist in der Synagoge genauso antichristlich ist wie der Geist in der Moschee. Besonders wenn man mit Konvertiten zusammenlebt, erkennt man und erleidet man das. Aber das Zeugnis heißt nicht, dass wir über den antichristlichen Geist reden, sondern dass wir bekennen, dass trotz diesem Widerstand die Bewegung zu Jesus hin bei den Kindern Abrahams heute stärker ist als vor einer Generation, und wir das als ein endzeitliches Zeichen sehen, dass die Ersten die Letzten werden und die Letzten die Ersten. Aber das ist nur ein Teil der evangelischen Karmelmission vom Zeugnis, das uns aufgetragen ist. Das zweite ist, Jesus hat im Rahmen der einheimischen Gemeinden Asiens und Afrikas Tausende von Jungen und Erwachsenen, von Männern und Frauen, von Studierten und Unstudierten gegeben, die begriffen haben, wir dürfen nicht nur für uns leben. Wir haben den Muslims ein Zeugnis weiterzugeben. Wir haben ewiges Leben. Wir haben Kontakt mit Gott. Wir haben Vergebung der Sünden. Wir haben eine gewisse Hoffnung. Wir können doch nicht bloß ein egoistisches Christentum an den Tag legen. Und besonders als die Muslims Verfolgungen anstrengten, sagten die, warum tun die Muslims das uns? Und gaben selbst die Antwort, das tun sie, weil wir ihnen nicht gesagt haben, dass Gott Liebe ist. Die kennen ja gar keine Liebe. Deshalb müssen wir ihnen sagen, dass Gott Liebe ist, dass ihr Sinn geändert wird, so wie unser Sinn geändert wurde. Und das ist die große Freude, die wir aus den vergangenen 20, 30 Jahren weitergeben dürfen, dass es wirklich Zehntausende waren, die angefangen haben, auf die Muslims zuzugehen und mit ihnen über Jesus zu reden. Wir haben ihnen Schriften in die Hand drücken können und können bezeugen, dass es eine Missionsbewegung gibt, von den Christen zu den Moslems. Wir hatten das Vorrecht, in vielen Seminaren an verschiedenen Orten in der islamischen Welt solche Helfer zuzurüsten und sie zu ermutigen und zu einer weisen Mission anzuleiten, dass sie nicht gleich vom Sohn Gottes und vom Kreuz reden, damit der Rollade nicht runtergeht, sondern wissen, wie man mit dem Muslim redet, um ihn Stufe um Stufe zur Erkenntnis der Gottessohnschaft Jesu zu führen. Ich entsinne mich eines Briefes aus dem Sudan. Ein junger Mann schrieb, wir haben euch gebeten, uns Traktate zu schicken und Bücher von Moslems. Und ihr habt getan, was wir euch gebeten haben. Aber ich will bekennen, ich habe sie nicht verteilt. Ich hatte Angst. Und jedes Mal, wenn von euch aufgrund unserer Bitte eine kleine Sendung kam, wurde der Berg höher. Und dieser Berg der Schriften hat auf mein Herz gedrückt. Ich bekam ein schlechtes Gewissen. Ich konnte nicht mehr schlafen, bis ich eines Tages sagte, ich nehme den ganzen Plunder und gehe auf den Markt und verteile. Er nahm es und ging runter und die Leute guckten ihn groß an und ihm fiel das Herz in die Hose und umdrehte er und er ging nach Hause. Aber jetzt hatte ihn der Herr am Wickel und er kniete nieder und sagte, Herr, die haben mich alle angeguckt und ich weiß nicht, was passiert, wenn ich jetzt Schriften verteile. Aber du sagst, ich muss gehen. Ich gehe, aber du bist verantwortlich für das, was rauskommt. Ich gehe in deinem Namen und ich will sehen, was du zu tun in der Lage bist. Und er ging und verteilte und keiner hat ihm was zuleide getan und er schrieb uns, ich war noch nie so glücklich in meinem Leben wie heute, wo ich das erste Mal gewagt habe, über meinen eigenen Schatten zu springen und auf die Moslems zuzugehen und ihnen das Evangelium anzubieten. Schickt mir weiter Schriften, wir werden sie mit Gottes Hilfe an den Mann bringen. Merken Sie den Punkt der Überwindung? Wir Deutsche haben alle eine Schwäche, dass wir uns genieren. Ich weiß nicht, ob man das in Hochdeutschen sagen kann. Wir scheuen uns. Wir haben alle eine Plastikhülle um uns herum. Keiner wagt es so richtig, mit dem anderen zu reden. Wir müssen es lernen, diese Plastikhülle durchschneiden zu lassen und unser Herz aufzumachen und miteinander über die innersten Dinge zu reden und den Türken und den Moslems und allen anderen, die Jesus nicht kennen, Jesus anzubieten. Einer sagte kürzlich einmal, als ihm gesagt wurde, ja, alle Menschen hier in dieser Stadt sind Christen. Worauf der sagte, was Christen? Ich habe hier noch keine Christen gesehen. Aber doch, die sind alle getauft. Ach, worauf der Türke lachte. Aber mit mir hat noch keiner über Jesus geredet. Wenn sie Christen wären, würden sie doch über das reden, was ihnen am wichtigsten ist. Ich freue mich, dass das in Eidlingen anders ist. Da redet man mit Türken über Jesus. Nicht, dass darum geht's, dass wir uns lernen, selbst zu verleugnen und uns überwinden lernen. Das geht nicht billiger. Und erfahren, dass Jesus mit uns geht. Und die Karmelmission hat noch ein drittes Zeugnis. Wir möchten Jesus danken und auch dem Mutterhaus Eidlingen, dass wir nie allein waren in unserem wachsenden Dienst. Der Dienst der Karmelmission ist immens gewachsen, so sehr, dass wir oft zittern und nicht wissen, wie das weitergeführt werden kann. Aber der Herr hat uns in zunehmendem Maß Beter geschenkt. Brüder und Schwestern, die mit Treue beten. Und ich darf mal hier etwas ganz ungeschützt sagen, besonders die alten Schwestern, die nicht mehr so aktiv sein können, haben eine große Vollmacht im Gebet, für die wir danken. Und das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und ich entsinne mich, eine Schwester hat einmal zu mir gesagt, haben Sie jetzt Verteiler in dieser Stadt? Ich sagte, in welcher Stadt? Ja, in dieser und jener Stadt. Und ich hatte es vergessen, ich hatte mal bei einem Missionsvortrag gesagt, dass eine Stadt völlig verschlossen war und dass sich dort nichts rührte. Und die Frau hatte das geschnallt und hatte das aufgeschrieben und sagte, jeden Morgen bete ich, dass der Herr dort freiwillige Mitarbeiter für diese Stadt gibt. Ich möchte jetzt wissen, was der Herr tut. Ich bin schnell nach Hause gegangen und habe in der Kartei nachgeguckt. Da waren tatsächlich eine ganze Reihe Leute drin und ich hatte es nicht bemerkt. Die Treue der Gebetsfreunde ist eines der größten, wenn nicht das größte Kapital der evangelischen Carmen-Mission. Deshalb möchten wir dem Mutterhaus Eidlingen danken für alle Gebetstreue oder auch für alle Möglichkeit, anderen das weiterzusagen, dass dieser Dienst unter Moslems überhaupt vorwärts getragen wird. Vielleicht kennen Sie die Geschichte von Spurgeon. Spurgeon predigte. Und das war bewegend, dass der ganze Saal voll Kraft und voll Geist war. Und nachher kam ein anderer Prediger zu ihm und sagte, wie machst du denn das? Hast du eine besondere Energiequelle? Worauf er lächelte und sagte, komm mal mit. Und er ging unter das Podium durch eine Hintertüre und dort lagen 20 Männer auf den Knien und beteten während der gesamten Versammlung. Worauf Spurgeon sagte, das sind meine Dampfheizungen. Mit der schaffe ich, dass hier Dampf reinkommt aus der Ewigkeit heraus. Deshalb ist das Geheimnis einer Mission oder das Geheimnis eines Mutterhauses oder das Geheimnis einer Gemeinde, was immer Sie sagen, die Frage der treuen Beter, für die möchten wir danken. Das ist das dreifache Zeugnis, die Carmel-Mission weiterzugeben hat. Erstens, die Zahl der Konvertiten in dieser letzten Generation gestiegen, von Einzelnen in Dutzende in Hunderte. Zweitens, die Zahl der einheimischen Christen in Afrika und Asien ließen sich mobilisieren und sind in Bewegung gekommen. Wir durften mithelfen, sie zu schulen und anzuleiten, wie man missioniert und ihnen Schriften in die Hand geben. Und drittens, hier in Deutschland und in Österreich und in der Schweiz im deutschsprachigen Raum haben sich Tausende, wenn nicht Zehntausende von Brüdern und Schwestern zusammengeschlossen, diesen Dienst zu tragen und mit ihren Opfern zu finanzieren. Dafür wollen wir danken. Nun wurde ich allerdings gebeten, auch noch ein letztes Thema anzusprechen, nämlich die Frage, wie wird das weitergehen im Nahen Osten, in der Welt des Islam und in Israel? Wie wird sich der Sieg Jesu Christi auswirken in all diesen Fragen, die uns von Fernsehen und Zeitung her bewegen? Nun, das ist natürlich ein großes Thema und kann nur in Stichworten angesprochen werden. Aber der Tod von dem Regierungschef in Israel, von Präsident Rabin, hat alle zutiefst bewegt und zeigt, wie tief die Kluft ist zwischen den Fundamentalisten und zwischen den Sozialisten. Und diese Kluft ist nur ein kleiner Ausdruck der ganzen Spannung im Nahen Osten. Wie gesagt, erlauben Sie mir in Stichworten einiges geschwind zu nennen. Die Geschichte Israels im Nahen Osten war ja nicht die Geschichte eines religiösen Staates. Israel ist nicht als religiöser Staat gegründet worden, das wird von vielen immer falsch verstanden, sondern das war ein zionistischer, sozialistischer Staat. Und 90% des Landes gehören immer noch dem Staat. Es geht hier um ein anderes Verständnis. Nur 3% des Landes gehören Israelis und 7% Nichtjuden. Das heißt, Israel verstand sich als sozialistischer Staat. Die 274 Kibbutzim und die 390 Moschawim, also die sozialistisch-kommunistisch geprägten Siedlungen waren das Rückgrat. Das allerdings hat sich verändert, als der Fundamentalismus einbrach und mit Hilfe der zahlreichen orientalischen Juden ein neues Verständnis in Israel die Mehrheit gewann, sodass dann die Westbank besiedelt wurde, 170 Wehrsiedlungen wurden errichtet und 17 Städte haben sich daraus gebildet. Zwar konnte der Sinai zurückgegeben werden, aber Judäa, Samaria wurden systematisch besiedelt und stellen heute den Stachel im Fleisch des palästinensischen Staates dar. Aber die Entwicklung ging weiter. Es blieb nicht beim Sozialismus, der immer mehr verflachte, auch nicht beim Fundamentalismus, der das ganze verheißene Land einnehmen wollte, sondern es ist ein brutaler Kapitalismus und Materialismus in Israel eingezogen, denn 0,5% der Bevölkerung besitzt heute 95% des gesamten Kapitals in Israel. Es gibt über 20.000 Millionäre unter den Juden. Dazu gehört auch, dass Israel sich nicht allein auf Gott verlässt, sondern auf Atomwaffen und in 4 atomaren Zentren wahrscheinlich über 300 Atom- und Neutronenbomben gebaut hat und die Produktion der Waffen in Israel heute so groß geworden ist, dass sie ein Drittel ihrer Produktion ins Ausland verkaufen. Wenn man dazu die Entwicklung in den arabischen Staaten anschaut, sieht man, dass es auch dort einen Sozialismus gab und einen Fundamentalismus mit der Hamas-Bewegung und anderen und dass es dabei erhebliche Kämpfe innerhalb der islamischen Länder gibt. Sehen Sie Algerien an oder Syrien oder andere, so werden Sie es leicht erkennen. Der Zusammenbruch der Sowjetunion hat dann vollends die Sache durcheinander gebracht, dass neue islamische Staaten gegründet wurden. Etwa 400.000 Juden oder Judenchristen nach Israel einwandern konnten, aber dass Atombomben verschoben wurden aus den kasachistanischen Gebieten oder nukleares Material geschmuggelt wird oder die Fachleute von diesen Atomfabriken abgeworben wurden, sodass heute ein Wettrüsten ersten Ranges geschieht, sowohl bei den Moslems als auch bei Israelis. Aufgrund dieser Tatsache, der vollends durch den Krieg um Kuwait herum erhärtet wurde, haben die Regierungen beider Seiten erkannt, dass ein Krieg nur die Vernichtung des gesamten Nahen Ostens mit sich bringen würde. Eine Streuung von atomarem Material könnte heute ganz Israel und die Araber dazu im Nahen Osten verseuchen oder vernichten. Deshalb haben die liberalen Kräfte auf beiden Seiten gesagt, Frieden um jeden Preis. So kann man im Nahen Osten eine synkretistische Bewegung sehen, die bereit ist, alle Werte der Fundamentalisten zu opfern, wenn nur Frieden jetzt geschaffen wird. Das heißt, kein Friede ohne Rückgabe des Landes. Und Rabin und Peres sind gedrängt worden von den Juden in Amerika, besonders von den Freimaurern, das verheißene Land wieder zu opfern. Rabin selber war Freimaurer, wie die Mehrzahl der arabischen Führer auch Freimaurer sind oder waren. Dazu kommt nun die Tatsache, dass ein Friedensschluss mit Palästina in der Nähe ist. Teilweise ist er schon seit 1,5 Jahren geschehen. Und dieser Friedensschluss kommt nun am 6. Mai in eine neue Phase. Nämlich Es wird um Jerusalem gehen. Ab 6. Mai dieses Jahres wird um Jerusalem verhandelt. Beide Seiten verlangen, dass Jerusalem die ungeteilte Hauptstadt von Palästina oder von Israel ist. Nun kommt dazu, dass der Papst, als er feststellte, dass Palästinenser und Juden sich gegenseitig anerkennen, erkannte, dass etwas völlig Neues im Nahen Osten aufgebrochen ist. Nicht nur ein Aufeinanderzugehen, sondern auch der Versuch gemacht wird, die Kulturen und die Rechtsgrundlagen der beiden Länder einander anzunähern. Mindestens von Seiten der liberalen PLO und von Seiten der liberalen Juden. Wie sehr das torpediert wird von der Hamas und von den Orthodoxen, brauche ich Ihnen jetzt nicht zu sagen. Es ist ein ständiger Kampf zwischen den liberalen Juden und den orthodoxen Juden, wie zwischen den liberalen Moslems und den orthodoxen Moslems. Der Papst will die Internationalisierung Jerusalems herbeiführen oder mindestens ein Übergewicht bekommen und ist bereits der Delegierte aller christlichen Kirchen, also nicht nur der katholischen, sondern auch der orthodoxen und evangelischen Kirche, dass die katholische Kirche das Mitspracherecht bei den Verhandlungen um Jerusalem hat. Das muss jeden alarmieren, der Luther und seine Prophezeiungen über das Papsttum kennt. Dazu gibt es eine ganz eigenartige Bewegung in Israel selbst. Jetzt nicht bei den Christen, weder bei den fundamentalistischen noch liberalen Christen, sondern bei den orthodoxen Juden. Sie sprechen immer häufiger über Gog aus Magog. Und sie verstehen unter Gog den Russen aus Russland. Wohlgemerkt, das ist jetzt keine christliche, apokalyptische Spekulation, sondern das können Sie in den Schriften der orthodoxen Juden lesen. Sie sagen, irgendwann muss der Russe einmal aufbrechen und versuchen, Israel zu zerstören. Nicht, weil er Interesse an Israel hat, sondern weil Israel das einzige Land ist, das ihn hindert, das Erdöl einzunehmen, das im Persischen Golf liegt. Und so hat schon Moshe Dayan gesagt, der Russe wird kommen, aber wir werden ihn besiegen und ich werde noch eine Tasse Kaffee in Moskau trinken. Nun, das war so ein Spruch, aber seither ist dieses Thema nicht verschwunden. Und aus diesem Grunde ist es nötig, dass sie die Wahlen in Russland ernst nehmen, weil es dabei um etwas völlig anderes geht als bloß um Russland, sondern von Israel her gesehen um die Frage, ob jetzt ein Präsident kommt, der als Anti-Zionist, als ein Feind des Staates Israel versucht, diesen Staat zu attackieren. Der erste, der in diese Richtung sehr energisch vorgegangen war, war Schirdanowski, der ja heute nicht mehr die Mehrheit hat, aber er sagte, mein bester Freund ist Saddam Hussein und mit ihm zusammen werden wir Israel in die Zange nehmen und wie eine Nuss zerknacken, dass nichts übrig bleibt. Und die orthodoxe Kirche in Russland hat mit sehr starken antisemitischen Äußerungen ihn dazu ermutigt. Insofern ist es nötig, dass wir die Frage in Russland im Auge behalten, um zu erkennen, was die neuen Wahlen in Israel bedeuten. Wir müssen auch die Entwicklung im Vatikan im Auge behalten, weil der jetzige Papst nach seiner eigenen Auffassung müde wird und er mit seinem Ableben rechnet. Er hat jetzt, wie Sie in der Frankfurter Zeitung lesen konnten, das Wahlrecht für den nächsten Papst revidiert.
Der Papst muss nicht mehr mit der absoluten Mehrheit, sprich mit der Stimme aller Kardinäle gewählt werden, sondern nur noch mit 2/3 Mehrheit, dass keine 40 Wahlgänge oder mehr nötig sind. Nun ist eigenartigerweise neben verschiedenen anderen auch Kardinal Lustiger ins Gespräch gekommen, ob er nicht Papst werden könnte. Kardinal Lustiger ist der Kardinal von Frankreich, von Paris und ist Judenchrist. Als er in Israel einen Besuch machte, wurde er von den Orthodoxen angegriffen und wurde ihm gesagt, warum hast du deinen Glauben verraten? Worauf er sagte, ich habe meinen Glauben nie verraten. Ich war immer Jude und bleibe immer Jude. Ich bin Jude und Christ. Ich bin ein Judenchrist. Und von daher wird also die Frage der Verhandlung um Jerusalem in ein neues Stadium kommen, wenn alle diese Kräfte sich um Jerusalem versammeln werden. Wenn Sie Sacharja 12, Vers 1 bis 9 genau lesen, werden Sie dabei etwas ganz Eigenartiges feststellen, dass es Israel gibt und Judäa, dass Sacharja 12 von 2 verschiedenen getrennten Staaten spricht. Und Sie sollten dazu wissen, dass die orthodoxen Juden, als Israel gedrängt wurde, Land herzugeben, das besiedelte Land herzugeben von den USA, von Bush und von seinen Nachfolgern, dass sie am 6. Januar 1989 das Königreich Juda gegründet haben, mit neuen Pässen, mit Briefmarken und mit Geld. Sie kamen aber sofort unter erheblichen Druck von Israel und haben diese Proklamation nicht zurückgenommen, sondern ruhen lassen. Es könnte sein, dass in den befreiten Gebieten ein jüdischer Staat sich formiert, der in den endgeschichtlichen Dimensionen ein Wort mitzureden hat. Nun, die orthodoxen Juden rechnen damit, dass es zu einer beinahe Zerstörung des Staates Israel kommen könnte. Aber dass zum Schluss das Eingreifen Gottes den Sieg für Israel schafft. Man könnte heute damit rechnen, dass ein atomarer Kahlschlag mit Neutronenwaffen oder begrenzten Atombomben tatsächlich einen Sieg in der Ebene Israel schaffen könnte. Wir wollen dazu jetzt nicht spekulieren, sondern nur empfehlen, diese Entwicklungen im Auge zu haben. Denn das Ziel dieser Wehen der Endzeit im Nahen Osten sind nicht die Wehen selber, sondern sind das Kommen Jesu Christi. Wenn das alles geschieht, erhebt eure Häupter darum, dass sich eure Erlösung naht. Die Bibel sagt uns allerdings auch deutlich, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, dass vor dem Kommen Jesu noch die Personifizierung des Antichristen erscheinen wird, der eine Zeit lang herrschen wird und in der Lage sein wird, die Völker unter seiner Autorität zu vereinigen. Nun wird viel spekuliert darüber, woher wird der Antichrist kommen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass Jesus sagte, wenn einer in seinem eigenen Namen kommen wird, den werdet ihr hören. Er wird kein Araber sein können und auch keiner aus den Heiden, sondern muss einer aus dem Volke Israel sein, wenn er überhaupt eine Chance haben will, angenommen zu werden. Wenn es dieser überdurchschnittlichen Persönlichkeit gelingen würde, die Moslems und die Juden näher zu bringen, dann würde das genau passieren, was Professor Küng und ähnliche Männer schon die ganze Zeit propagieren. Kein Friede in der Welt ohne Frieden zwischen den Religionen. Wir leben in einer Gefahr des Synkretismus, die viel größer ist als die Gefahr des Fundamentalismus, dass man, wie Professor King es im Fernsehen öffentlich sagte, man die Ärgernisse in den einzelnen Religionen hinten ansetzt, um einen gemeinsamen Nenner zwischen den verschiedenen Religionen zu finden. Das heißt, man muss das Ärgernis des Kreuzes Christi und das Ärgernis der Gottessohnschaft verschweigen, um eine allgemeine Humanreligion zu schaffen. Es ist durchaus möglich, dass im Zeitalter des Antichristen nach einer großen Zerstörung ein solcher Friedensbringer eine derartige Konzentration auf ihn schafft, als wenn er wie ein Gott der Welt Frieden bringen könnte und so eine neue Weltfriedensordnung oder eine neue Weltreligion heute mehr in der Luft liegt als je zuvor. Vielleicht ist Ihnen bekannt, dass Präsident Sadat von Ägypten am Sinai eine Kapelle erbauen lassen wollte, in der Juden, Christen und Moslems miteinander Gott anbeten. Und Papst Paul Johannes II. Gefragt, ob er bereit wäre, den Segen bei der Einweihung dieser Kapelle zu sprechen, hat nach dem Südwestfunk Zweiten Kanal dem zugestimmt. Insofern sollten wir Acht geben, was wir an synkretistischen Bewegungen alles in der Zukunft erfahren, hören und sehen werden, und wachsam sein und keinen Millimeter abgehen von dem Wort des Paulus: Wir verkündigen uns nicht selbst, sondern Christus, den Gekreuzigten. Denn der wiederkommende Herr wird derjenige sein, der in den Händen seine Nägelmale hat und in den Füßen dieselben. Und es wird kein anderer sein als das Lamm Gottes. Es mag so sein, als wenn das Christentum verlieren würde, als wenn sich das Kapital der Wall Street mit dem Ölgroßkapital vereinigen sollte und eine Bedrängung der Christen in aller Welt erfolgte. Aber das Wort Jesu bleibt stehen, wenn er sagt: Selig sind die Friedfertigen, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Er, Jesus, ist der Sanftmütige, das sanftmütige Lamm Gottes, und er wird das Erdreich besitzen. Und es wird gut sein, wenn wir uns verändern lassen in sein Bild, in das Bild des Gotteslammes, um teilzuhaben an seinem Endsieg, der unzweifelhaft bei seiner Wiederkunft voll herausbrechen wird. Aber die Frage wird sein, ob wir tatsächlich bereit sind, uns verändern zu lassen in das Bild des Lammes. Wir wollen noch beten. Herr Jesus, wir loben und preisen dich von ganzem Herzen, weil du die Herrlichkeit beim Vater verlassen hast und bist Mensch geworden und bist gehorsam gewesen bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat dich auch Gott erhöht und hat dir einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu bekennen sollen alle, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen müssen, dass du, Jesus, der Herr bist, zur Ehre Gottes des Vaters. Wir danken dir, dass dein Reich kommt und wir Zeugen sein dürfen von deinem Sieg, der sich auswirkt in allen Völkern. Wir danken dir, dass unter Juden und Moslems heute Zehntausende sind, die sich dir zuwenden und wir dabei mithelfen dürfen. Wir danken dir, dass du uns zubereitest für dein Kommen. So hilf uns, dass wir uns nicht in dieser Welt versichern, sei es mit Geld oder mit Beziehungen, sondern dass wir uns auf dich ausrichten und du uns verändern kannst in dein Bild. Hilf, dass wir nicht ein Leben des Genusses und des Wohlstandes führen, sondern ein Leben, das dem Weg des Lammes gleicht und wir den Opfergedanken neu aufnehmen und unsere ganze Existenz dir zur Verfügung stellen, dass heute in diesen letzten Tagen ein jeder noch das Evangelium hört und ein jeder etwas erfährt von dem, was wir gehört haben, wer von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Amen. Ich darf Ihnen zum Schluss noch einige Bücher nennen. Nicht, weil wir ein Geschäft machen wollen, sondern weil wir einfach Ihnen helfen wollen, die Themen zu verstehen. Draußen liegt auf dem Büchertisch ein Buch, das heißt, Kommt ein islamisches Weltreich. Was ich Ihnen im Nahen Osten sagte, ist zu 90% in diesem Buch enthalten. Wer sich für diese politisch-religiösen Hintergrundfragen interessiert, möge das Buch mitnehmen, damit Sie einen Wegweiser haben in den Fragen, die kommen. Wer allerdings noch mehr wissen will über solche Fragen, etwa warum Juden und Christen in den islamischen Ländern verfolgt werden, warum Moslems, die Christen werden, getötet werden müssen, oder die Stellung der Frau im Islam, der möge sich doch dieses ganze Paket mitnehmen, das Hintergrundpaket. Sie wissen ja, dass bereits 100.000 deutsche Moslems geworden sind, 80% davon alles deutsche Frauen, die Mischehen eingegangen sind. Insofern müssten die Gemeinden die Mädchen und Frauen vorbereiten zu der Frage, die Stellung der Frau im Islam, bevor sie verheiratet sind. Denn die meisten Gemeinden haben keine Ahnung, was auf sie zukommt. Das ist das eine Paket, das Hintergrundpaket. Da kriegen Sie das ganze Paket um 20 Mark. Dann gibt es ein anderes Paket für diejenigen, die den Islam besser verstehen wollen, um mit den Moslems zu reden. Das katechetische Paket, da haben Sie das Vaterunser, die 10 Gebote und das Glaubensbekenntnis und den Missionsbefehl drin, also die Hauptstücke des Katechismus, vom biblischen Sinne voll ausgelegt und vom islamischen Sinne beantwortet. Wenn Sie also der Islam geistlich oder seelsorgerlich interessiert, nehmen Sie das Paket mit, so billig kriegen Sie es nicht mehr. Nur 20 Mark, die ganzen Pakete sind 20 Mark. Und diejenigen, die, ich sag mal im Schwäbischen, Dickbrettlesbohrer sind, also die noch eine gewisse Energie im Lesen haben und nicht von der Mattscheibe beschlagnahmt worden sind, denen schlagen wir vor, das Leben Mohammeds mitzunehmen. Das ist ein islamisches Buch für islamische Theologen geschrieben, die Biografie Mohammeds, die erste Biografie Mohammeds geschrieben, ins Deutsche übersetzt. Wir haben eine Gegenüberstellung, Jesus und Mohammed. Wenn Sie die Moslems verstehen wollen, müssen Sie Mohammed verstehen. Und zum Schluss kriegen Sie noch was geschenkt. Wir wollen nicht bloß verdienen bzw. Geld einnehmen. Draußen ist ein Büchertisch. Wenn Sie kommen, gleich auf der Seite rechts liegen türkische Schriften aus oder arabische oder englische. Wenn Sie einen Türken kennen, nehmen Sie doch Schriften mit, Sie können mitnehmen, so viel, wie Sie verteilen wollen. Das war's. Wenn Sie sagen, ich weiß nicht, was da drin steht, dann, das ist doch prima, dann kannst du zum Türken sagen, da habe ich was Türkisches gefunden, ich weiß nicht, was drin steht, lies mal und sag mir, was drin steht. Wenn dir es gefällt, kriegst du noch mehr, wenn dir es nicht gefällt, dann gibst du es wieder zurück oder wirst weg. Übrigens, da steht ganz klein geschrieben hinten drauf, was das Thema ist. Aber Sie können mitnehmen, so viel Sie wollen, und wenn es nicht reicht, wir schicken Ihnen zu, wenn Sie verteilen wollen. Genauso in Englisch, so dass Sie die Möglichkeit haben, den Moslems in ihrer Sprache das Evangelium zu geben. Und sollten Sie Malayen können oder Bengalis oder andere Moslems in anderen Sprachen, geben Sie unsere Adresse, wir schicken Ihnen zu, was Sie brauchen. Und zum Schluss wollen wir noch einmal danken für Ihre Fürbitte. Wenn jemand von Ihnen noch Platz hat in seiner geistlichen Gebetsecke und noch beten kann, der möge sich doch diesen Gebetsbrief mitnehmen. Da kriegen Sie SOS Gebetsanliegen, die nun wirklich dringend sind aus der gesamten Welt des Islam, sodass sie orientiert sind, was tut Jesu heute und wo greift der Feind an. Bitte helfen Sie uns mit Ihrem Gebet. Wenn sich jemand ernsthaft noch weiter interessiert für Mission in der Welt des Islam, liegt draußen ein Büchlein, das Sie orientiert über das Handeln Jesu Christi in den einzelnen Ländern. Haben Sie den Mut, am Büchertisch nicht vorbeizugehen, sondern stehen zu bleiben und sich zu bedienen. Das ist nur eine Hilfe in dem geistlichen Kampf, der uns verordnet ist.